HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz zu einer Hörbuchzeit, in der es um Neues von dem populären, in Schottland geborenen Krimi-Schriftsteller Martin Walker geht, mal wieder ein Besuch im Herzen der Stadt New York ansteht und eine interessante Begegnung von Agatha Christie mit dem Maler Oskar Kokoschka vertieft wird. Außerdem gibt es wieder eine besondere Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich. Wir beginnen mit Agatha Christie und Oskar Kokoschka. Der Weg führt aber zuerst nach Schweden, zu der dort sehr beliebten und erfolgreichen Schriftstellerin Agneta Pläll, 82 Jahre alt ist sie mittlerweile, und weiter schreibend tätig. Vor dem jetzigen Buch erschienen zwei autobiografische Romane von ihr und nun dieses schon von dem Ansatz her spannend wirkendes Doppelporträt über Oskar Kokoschka und Agatha Christie als Buch im Stuttgarter Verlag Urachhaus, als Hörbuch im Verlag Audiolino erschienen. Dorothee Meyer-Karweg, die beiden haben zwar zur gleichen Zeit gelebt, der österreichische Maler Oskar Kokoschka von 1886 bis 1980, die englische Krimi-Autorin Agatha Christie von 1890 bis 1976. Ja, aber wie kommen die jetzt zusammen? Wie kommt man auf die Idee, über die beiden ein Doppelporträt zu schreiben?
Ja, das liegt daran, dass Oskar Kokoschka ein Porträt von Agatha Christie schuf und um diese Zeit des Malens geht es. Also da sitzt man ja in mehreren Sitzungen beisammen und unterhält sich und Agneta Pläll hat diese Situation als Ausgang für ihr Doppelporträt verwendet, das sie ausdrücklich aber als Roman bezeichnet. Das heißt, sie verwendet autobiografische Realitäten und strickt darum herum ihre Fiktion von den Porträtsitzungen. Mhm.
Aber wir lernen, es gibt diese Begegnung zwischen den beiden. Hier geht es um eine Geschichte von Maler und Modell. Wann wurde dieses Porträt gefertigt und zu welchem Anlass?
Also das Ganze spielt in London im April 1969 und der Anlass war Agatha Christies bevorstehender 80. Geburtstag. Und ihr Enkel Matthew Pritchard, der fragte nach, ob Kokoschka ein Porträt von Christie malen könnte. Kokoschka war damals auch schon 85, der lehnte dann zuerst ab, aber seine Frau Olga dachte dann schon auch ein bisschen ans Geld und überredete Kokoschka, das Angebot anzunehmen. Das war also eine klassische Auftragsarbeit.
Aber dann fehlt ja noch der andere Part, dann fehlt ja noch Agatha Christie. War sie denn selbst damit einverstanden? Wollte sie das?
Nein, eigentlich nicht. Aber Mann und Enkel haben sie dann überredet und sie sagten zu der eigentlich scheuen Dame, ja, dann würde zum 80. Geburtstag jeder nur über dieses Bild reden und sie hätte ihre Ruhe. Und das hat sie dann überzeugt.
Also, beide sind zu den Porträtsitzungen überredet worden.
Ja, genau. Und dementsprechend war dann auch der Beginn der Sitzung. Kokoschka fragte Christie, ob sie nicht über irgendwas reden wolle. Und sie gab sich karg. Und da hören wir mal rein. Als Interpreten hören wir Peter Kämpfe.
Mir selbst fallen nur selten Gesprächsthemen ein. Kokoschka bricht in Gelächter aus. Lassen Sie uns über den Tod, die Liebe und die Kunst reden, schlägt er vor, in beliebiger Reihenfolge. Mrs. Christie verzieht ein wenig den Mund. Mein Enkelsohn Matthew behauptet, Sie malen Charaktere. Das klingt gruselig. Ich selbst habe Ihre Gemälde leider nicht gesehen. Kokoschka wühlt im Malkasten und findet das Kinderfoto, das er von Fischer bekommen hat, und hält es ihr hin. Sie beugt sich im Sessel vor, um es zu betrachten, und runzelt die Stirn. Dann schüttelt sie missmutig den Kopf. Ja, das bin ich. Vor sehr langer Zeit. Ersparen Sie es uns, vom Tod zu reden. Dann nehmen wir die Kunst, Mrs. Christie. Wer sind Sie als Künstlerin? Mrs. Christie seufzt. Es ist mir zutiefst peinlich, Mr. Kokoschka, dass mein Mann und mein Enkel uns zu dieser Sache überredet haben. Ich war vehement dagegen.
Das ist ja mal ein guter Start. Das war ein Ausschnitt aus Doppelporträt, ein Roman über Agatha Christie und Oskar Kokoschka von Agneta Pläll. Interpretiert hier von Peter Kämpfe, der, wir hören es, mit seiner tiefen, sonoren Stimme schon sofort gefangen nimmt. Auch in den Dialogen finde ich ihn sehr gut. Er kann die einzelnen Charaktere prima herausarbeiten und hat auch ein gutes Timing. Ja, wie geht's weiter? Oskar Kokoschka versucht dann, Agatha Christie auszufragen. Das behagt ihr gar nicht. Und schon bald dreht sie einfach den Spieß um. Das liegt ihr dann mehr. Also sie befragt nun Kokoschka zu seiner großen Liebe zu Alma Mahler. Kokoschka ist überrascht, lässt sich aber darauf ein.
Alma Mahler, sagt er langsam, als schmecke er den Namen ab. Es ist wahr, dass wir ein paar Jahre eine Affäre hatten. Ach ja? Erzählen Sie. Das Einfachste ist wohl zu sagen, dass mir eine Liebe widerfuhr, die zu groß für mich war. Man muss es Besessenheit nennen. Sie sitzen eine Weile schweigend da. Sagen Sie etwas mehr zur Besessenheit, das interessiert mich, lässt Mrs. Christie verlauten. Kokoschka nimmt einen Schluck aus dem Whiskyglas und fährt sich mit den Händen durch den störrischen Schopf. Sie müssen wissen, Mr. Kokoschka, fügt Mrs. Christie hinzu, dass ich nicht das Geringste über Alma Mahler weiß. Wir müssen nicht über sie reden. Es war ihre Idee, dass wir miteinander sprechen. Ich sitze gern still im Sessel und denke über das Meine nach. Sie glauben, der Zufall hätte uns zusammengeführt, gibt Kokoschka zur Antwort. Ich aber glaube das nicht. Es ist auch kein Zufall, dass Sie mich bitten, über Alma Mahler zu sprechen. Ich war nur nicht darauf gefasst. Als junger Mensch war ich eine unreife Frucht, Mrs. Christie. Ein Stück ungehobeltes Holz. Dennoch war ich kein Kind mehr. Ich war nahezu 30, als ich Alma das erste Mal begegnete und von einer Liebe erfasst wurde, die mein Leben aus den Angeln hob. Wollen Sie das wirklich hören? Nur, wenn Sie es selbst erzählen wollen, betont Mrs. Christie.
Das will Oskar Kokoschka offensichtlich, und so hören wir die dann wirklich sehr interessante, hörenswerte Geschichte von Kokoschka mit Alma Mahler. Auch in der zweiten Sitzung schafft es Agatha Christie, Kokoschka auszufragen. Erst in der dritten Sitzung öffnet sie sich selbst, erzählt von ihrem Leben, also vom Ersten Weltkrieg, wo sie als Lazarettschwester arbeitete und einiges über Gifte kennenlernte. Dann erzählt sie von ihrem ersten Mann, dessen Affäre, von der Trennung, ihrem zweiten Mann, ihrer Schriftstellerei und ihrer Tochter. Also in den sechs Sitzungen kommen sich die beiden näher. Auch wenn vor allem Agatha Christie sich an Oskar Kokoschkas Leben ein wenig reibt. Aber sie reden und reden über Kunst, Liebe und Leidenschaften.
Man muss ja immer noch mal betonen, das haben Sie am Anfang gesagt, dass Agnetha Pleyel das Ganze als Roman tituliert. Das ist ja sehr wichtig, weil es geht hier um eine Vermischung von fiktionalen Dingen und von Fakten. Aber wir erfahren etwas aus dem Leben der beiden, aus deren eigenen Erzählungen während der Sitzungen. So ist das Setting.
Ja, genau. Aber nicht nur über das, was sie sich gegenseitig erzählen. Das hat sich Agnetha Pleyel wirklich schön ausgedacht. Manches erfahren wir nämlich aus den Gedanken der beiden oder auch den Gedanken von Agatha Christies Enkel Matthew. Vor allen Dingen diese dunkleren Winkel ihrer Biografien lernen wir über ihre jeweiligen Gedanken kennen. Agnetha Pleyel hat das sehr entspannt und gekonnt arrangiert. Das gleitet sehr angenehm dahin. Und da die beiden Protagonisten auch noch wirklich sehr spannende Leben hatten, sind es vier äußerst anregende Stunden, die wir mit Peter Kämpfe verbringen. Und er, wir haben es gehört, er liest ja so sehr schön zurückgelehnt, entspannt, mit so einem leichten Schmunzeln, ein bisschen Ironie. Das ist sehr angenehm zu hören, lohnt sich wirklich.
Also, das klingt nach einem ziemlich originellen Roman mit diesem realen Hintergrund. Dankeschön, Dorothee Mayer-Karwick. Wir sprachen über Agnetha Pleyel, Doppelporträt, ein Roman über Agatha Christie und Oskar Kokoschka mit dem Sprecher Peter Kämpfe. Eine MP3-CD ist das, 4 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 17 Euro bei Audiolino erschienen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Martin Walker, der in Schottland geborene Schriftsteller, ist in Deutschland bekannt wie ein bunter Hund durch seine Bruno-Krimi-Romane, die sämtlich im Périgord in Südfrankreich spielen. Er spricht sehr gut Deutsch, deswegen auch oft hier zu erleben in Deutschland, und ist bei seinen öffentlichen Auftritten auch ein glänzender Unterhalter. Und was man dabei nicht vergessen darf, er arbeitet zusätzlich in einem Think Tank für Topmanager in Washington und ist dort mit Zukunftsfragen befasst, egal ob es um die Digitalisierung oder den Klimawandel geht. Nun aber zu seinem 14. Fall mit Bruno, Chef de Police. Bruno ermittelt, wie gesagt, im Périgord in dem Städtchen Saint-Denis und die Kriminalgeschichten um ihn zeichnen sich durch eine Mischung aus Mordgeschehen, Geschichte und Vermittlung von Kochkunst aus. Dorothee Meyer-Karwick, um was geht es diesmal genau?
Ja, diesmal geht es um einen ganz alten Fall, also einen Mord, der schon vor 30 Jahren begangen wurde und bis heute nicht aufgeklärt wurde. Ein Trüffelsammler fand damals eine Leiche im Wald nahe einem Campingplatz. Die Leiche lag schon damals ein Jahr etwa dort und Brunos Chef Jean-Jacques war damals noch ganz jung und es nagt an ihm bis heute, dass er den Fall nicht aufklären konnte.
Und wer ist damals zu Tode gekommen?
Selbst das wusste man nicht. Es war ein junger Mann. DNA-Abgleich war damals noch unbekannt. Jean-Jacques hatte zu dieser Zeit noch nicht mal ein Röntgengerät zur Verfügung. Und bei der Obduktion konnte man nichts Rechtes finden. Und so kam er damals auf eine ungewöhnliche und etwas makabre Idee.
Er kaufte einen großen Topf, den er aus eigener Tasche bezahlte, trennte den Kopf der Leiche ab und ging damit in die Küche des Präsidiums, wo er nach einem Campingkocher verlangte. Im Innenhof kochte er daraufhin den Schädel aus, bis alles Gewebe von ihm abgefallen war. Das Ganze dauerte ziemlich lange, und der Geruch, der sich dabei entwickelte, griff schnell auf die umliegenden Gebäudeteile über. Anfangs nur neugierig, reagierten Kollegen und all diejenigen, die sich in der Nähe aufhielten, zunehmend entsetzt. Schließlich wurden auch zwei Reporter der Lokalpresse darauf aufmerksam, die ihr Büro neben dem Präsidium hatten. Der Gestank war durchdringend, blieb aber zum Glück auf die unmittelbare Nachbarschaft begrenzt. Gleichwohl beschwerten sich bald betroffene Ladenbesitzer und schließlich verlangten der Bürgermeister und der Präfekt nach einer Erklärung. Beide trugen eine Mund-Nasen-Maske, die mit einer mentholhaltigen Flüssigkeit getränkt war. Als sie im Präsidium eintrafen, hatte sich über den Lokalsender bereits die Nachricht verbreitet, dass die Polizei eine Leiche kochen würde.
Ja, das war ein Ausschnitt aus Tête-à-Tête, der 14. Fall für Bruno, Chef de Police. Auch dieser Titel ist, wenn man ihn direkt übersetzt, ein bisschen makaber, Kopf an Kopf. Und das ist ein Krimi von Martin Walker und wir hörten Johannes Steck als Interpreten. Also durchs Auskochen des Kopfes kommt heraus, wie dieser Mensch, dieser junge Mann zu Tode kam, nämlich durch einen Schlag auf den Kopf. Aber wer ist er denn nun? Niemand scheint ihn zu vermissen. Der Schädel, der dann einfach Oscar genannt wird, steht dann viele Jahre bei Jean-Jacques im Büro und erinnert den an seinen ungelösten Fall. Und als Bruno nun in der Jetztzeit, er interessiert sich sehr für Geschichte und Archäologie, im prähistorischen Museum steht und sieht, dass sich aus Knochenfunden rekonstruieren lässt, wie ein Mensch zu Lebzeiten aussah, kommt ihm die Idee, diese Methode auch in diesem ungeklärten Mordfall anzuwenden. Er spricht jetzt mit einer jungen Wissenschaftlerin, die Köpfe prähistorischer Menschen rekonstruiert hat und fragt sie aus.
Variiert die muskuläre Struktur eines Gesichts mit den kleinen Unterschieden in der Form jedes Schädels? Genauso ist es, antwortete sie und nickte entschieden. Wir nutzen Lasermesstechnik und können damit einen Schädel mikromillimetergenau abtasten und die Daten in einen Computer eingeben, der ein dreidimensionales Modell erstellt. Ein 3D-Drucker liefert uns dann einen entsprechenden Kopf. Den vergleichen wir danach wiederum mit Lasertechnik mit einem originalen Abguss des Schädels, um zu prüfen, ob beides wirklich absolut identisch ist. Dieses Verfahren zu entwickeln hat ein ganzes Jahr gedauert. Jetzt funktioniert es fast von selbst. Wozu die vom Computer ausgedruckte Version, wenn Sie doch schon einen Abguss des Schädels haben? Weil wir die Möglichkeiten des Computers genutzt haben, an der Muskulatur zu arbeiten, antwortete Elisabeth. Übrigens können wir auch dank der Computer die von uns erzeugten Bilder mit Kollegen in der ganzen Welt teilen. Wenn Sie die Haarfarbe eines jungen Mannes kennen und wüssten, dass er in seinen 20ern war und eine sportliche Figur hatte, könnten Sie ihn dann ziemlich genau abbilden? Gewiss, Bruno. Ich schätze, Sie haben ein bestimmtes Skelett im Sinn und hoffen auf meine Hilfe.
Genau so ist es natürlich. Und die Wissenschaftlerin vermittelt dann eine junge Kollegin, die sich dann gern an diese aufwendige Arbeit macht.
Und so weiß man dann annähernd realitätsgetreu, wie der Tote aussah und wer er war?
Ja, man hat dann noch eine andere Spur. Also jetzt macht man doch noch einen DNA-Abgleich und mit dem findet man den Sohn von diesem getöteten Mann, einen in Mali wiederum getöteten Soldaten und darüber dann eine Halbschwester, die noch gar nicht wusste, dass ihr Bruder einen anderen Vater hatte als ihr selbst. Die Mutter ist leider schon tot, der andere Vater dement, also darüber ist also auch nichts herauszubekommen, aber eine alte Freundin der toten Mutter hilft dann weiter.
Und daran hört man schon, das ist ein ziemlich vertrackter Fall, aber Profi-Krimi-Freunde wollen ja auch nicht unterfordert werden.
Ja, genau. Und es gibt auch einige tote Gleise, so wie in echten Kriminalfällen. Man wird aber von Martin Walker schon sehr gut an die Hand genommen. Es ist also nicht zu kompliziert, obwohl auch in diesem Krimi mal wieder die große Zeitgeschichte eine Rolle spielt, nämlich in diesem Fall die Rosenholz-Akten und die zerfallende DDR.
Dorothee Meyer-Karweg, die Rosenholz-Akten. Mir sagt es jetzt erstmal nichts, außer dass ich diesen Begriff schon mal gehört habe. Das müssen Sie vielleicht auch vielen anderen erst nochmal ins Gedächtnis rufen.
Ja, das waren also Akten, die Tausende von Agenten und Agentinnen der Stasi, also der Staatssicherheit der DDR, auflisteten. Und damit ist das ein ganz einzigartiges Dokument der Spionage und der Geheimdienste im Kalten Krieg. Die DDR hatte versucht, diese Liste vor dem Zusammenbruch zu vernichten, aber es gab eine Kopie und die gelangte dann in die Hände der CIA. Die CIA gab die Inhalte eigentlich an die Verbündeten heraus, nur nicht an Frankreich. Was dann zu Spannungen zwischen Frankreich und den USA führt, so weit, so real. Und in diesem Krimi ist es dann so, dass man diesen Toten schließlich identifiziert und feststellt, er hat was mit der DDR zu tun und mit der Stasi und der Mörder dann auch.
Also der Fall ist hochspannend und hat auch bestimmte Dimensionen, die weit in die Geschichte reichen. Aber ich hatte ja schon gesagt, bei den Krimis von Martin Walker geht es auch immer wieder um gutes Essen und auch die Sehenswürdigkeiten des Périgord. Das erwarten seine Fans mittlerweile auch von ihm, sodass ich davon ausgehe, dass Walker die Erwartungen auch hier nicht enttäuschen wird.
Nein, das tut er nicht, wobei wir im 14. Fall natürlich schon viele Sehenswürdigkeiten kennen. Also Burgen, prähistorische Höhlen, schöne alte Städtchen, all das kommt wieder vor, wird erwähnt, wird beschrieben. Um die Liebe geht es diesmal ein bisschen weniger als sonst. Also Bruno wirkt hier so ein bisschen frustriert, aber er hat ja gute Freunde, mit denen er oft tafelt und gute Weine verkostet. Und da läuft einem beim Zuhören schon das Wasser im Munde zusammen. Allerdings auch hier hält die neue Zeit Einzug. Für die junge Wissenschaftlerin muss er diesmal vegan kochen. Aber auch diese Herausforderung meistert er natürlich.
Und der Sprecher ist wieder Johannes Steck, wie bei der Krimireihe um Bruno, Chef de Police, überhaupt im Gesamten. Und was Sie schon uns hier vorgestellt haben, das zeigt, der Mann kennt sich aus mit diesen Werken, er kennt den Duktus, die Diktion und er entwickelt mit seiner sonoren Stimme das Ganze sehr, sehr schön von innen her.
Ja, genau. Seine Stimme liegt satt und gediegen auf dem Text und er nimmt sich, da bin ich ganz froh, mittlerweile ein bisschen stärker zurück bei gewissen Akzenten. Also gerade bei Engländerinnen hat er mir oft ein bisschen zu sehr überzogen. Da ist er inzwischen feinfühliger geworden, sodass man diesem spannenden Krimi wirklich ausgesprochen gern und oft auch mit großem Vergnügen folgt.
Martin Walker, Tête-à-Tête aus dem Englischen von Michael Windgassen, gelesen von Johannes Steck. Dorothee Meyer-Karweg hat dieses Hörbuch vorgestellt. Es umfasst 8 CDs und das bedeutet in diesem Fall 10,5 Stunden Hörzeit. Beim Diogenes Verlag ist dieses Hörbuch erschienen zum Preis von 26 Euro. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und wie anfangs versprochen, besuchen wir jetzt die nie gänzlich fassbare Stadt New York mit der US-amerikanischen Schriftstellerin Frances Fran Lebowitz, von Andy Warhol einst als Kolumnistin entdeckt und beschäftigt, danach schreibend für verschiedene Magazine tätig. Und sie ist sehr beliebt und bekannt für ihren New Yorker Witz. Dorothee Meyer-Karweg, was erfahren wir hier über New York und den Rest der Welt? Das ist der Titel.
Genau. Es ist Ihre Sicht auf die Stadt, die wir hier hören, auf deren Bewohner, aber auch auf das Leben an sich. Es sind Aphorismen und andere kurze Texte, oft sehr witzig, sehr ironisch, auch selbstironisch. Die Texte sind einige Jahrzehnte schon alt, also geschrieben im Alter von 20 bis 30 Jahren. Jetzt ist sie ja über 70. Manches ist einem ja ein bisschen fern oder oft sogar auch unverständlich, also wenn sie auf bestimmte Personen eingeht, die heutzutage nicht mehr so eine große Rolle spielen, zumindest auch nicht hier in Europa. Aber viele Texte greifen auch einfach menschliche Schwächen auf, auch die eigenen. Und die haben die Jahrzehnte wirklich gut überstanden. Und das Besondere hier ist, alle Texte werden von Mechthild Grossmann vorgetragen. Und wenn man sich das anhört, dann merkt man sofort, es gibt keine bessere Interpretin.
Mechthild Grossmann war lange Jahre, ja Jahrzehnte fester Bestandteil im Ensemble des Tanztheaters Pina Bausch, mit dem sie weltweit Erfolge feierte. Und man kennt sie auch als Staatsanwältin im Tatort Münster. Und nicht zuletzt ist sie sehr bekannt als Interpretin von Texten, die als Hörbücher herauskamen.
Ja, und sie hat ja so Natur gegeben, eine unglaublich präsente, tiefe, rauchige Stimme. Und dazu kommt, dass sie auch einen sehr großen Sinn für Ironie, für das Abseitige, aber auch den Witz von Texten hat. Und damit passt sie einfach hervorragend auf diese Texte von Fran Lebowitz.
Dann wollen wir doch mal ein erstes Beispiel hören. Welche Stelle haben Sie ausgewählt?
Eine Stelle, in der sie erklärt, dass sie eben nicht nur Autorin, sondern auch begeisterte Tänzerin ist. Man muss mittlerweile sagen, war, gehe ich davon aus. Und hier schreibt Fran Lebowitz, wie man sich im New Yorker Nachtleben, vor allem in Diskotheken, verhalten sollte. Und hier lernen wir gleich auch ihre Vorliebe für Listen kennen.
Erstens, wenn es sich bei der Diskothek um einen privaten Club handelt, der nur Mitglieder einlässt, gehört es sich nicht, draußen zu stehen und mit sich überschlagender Stimme darum zu betteln, doch eingelassen zu werden. Noch weniger ist es angezeigt, einem durchgewinkten Mitglied mit dem Tod oder dem Verlust seines Ansehens zu drohen, indem man ihm ein Messer unter die Nase hält oder darauf hinweist, dass man seinen richtigen Namen kenne und vorhabe, daheim bei seinen Leuten anzurufen und den wahren Grund dafür zu petzen, warum er nicht verheiratet ist. Zweitens. Bereits nach wenigen Minuten auf der Tanzfläche wird einem ziemlich warm. Das ist aber noch lange kein Grund, sich seiner Oberbekleidung zu entledigen. Sollte einer der anderen Tänzer wissen wollen, wie sich ihr Fitnessprogramm so macht, dann wird er sich, da können Sie sicher sein, von ganz allein danach erkundigen. Sollte Ihnen die Hitze vollends unerträglich werden, können Sie das Tuch aus Ihrer Gesäßtasche holen und sich damit die Stirn abtupfen, aber vergessen Sie nicht, es in die richtige Tasche zurückzustecken. Drittens. Sollten Sie der Meinung sein, dass ein Abend ohne Poppers wie ein Tag ohne Sonne ist, dann versorgen Sie sich damit am besten im stillen Kämmerlein und nicht mitten auf einer überfüllten Tanzfläche. Viertens. Sollten Sie Diskjockey sein, vergessen Sie bitte nicht, dass Ihr Job darin besteht, Platten aufzulegen, zu denen die Leute gern tanzen. Und nicht darin, eventuell durchreisende Disc-Jockeys mit ihrem ausgefallenen Geschmack zu beeindrucken.
Das ist also sehr amüsant zu hören. Und die Ironie, von der Sie vorhin sprachen, die wird hier auch deutlich. Aber Dorothee Meyer-Karweg, was waren nochmal Poppers?
Ja, das muss ich auch nachsehen. Poppers, das ist die Sammelbezeichnung für eine Gruppe flüssiger, kurzzeitig wirksamer Drogen. Der Name kommt vom Geräusch des Öffnens der Glasampullen, in denen es diese Substanzen gab.
Und das mit dem Taschentuch in der richtigen Gesäßtasche, das ist ja auch eine Anspielung auf...
Ja, das weiß man als Hetero, wenn man zum Beispiel die Comics von Ralf König gelesen hat. Das ist so ein Erkennungszeichen unter Schwulen für den Wunsch nach ganz bestimmten Sexualpraktiken.
Was wir hier nicht zwingend vertiefen müssen. Welche Themen greift denn Fran Lebowitz sonst noch auf?
Ja, oft geht es um Dinge, die uns heute noch umtreiben. Also Selbstoptimierung, Körperkult, Kindererziehung, unbezahlbare Wohnungen, Eitelkeit, Ernährung. Und mitunter greift sie auf sehr witzige und ironische Art auch ihre eigenen Probleme mit dem Schreiben auf. Fran Lebowitz bekam nämlich in den 90er Jahren eine Schreibblockade. Also seither schreibt sie zwar noch, ja, kürzere journalistische Texte darüber hinaus, aber geht kaum noch was. Stattdessen macht sie sogenannte Speaking-Tours, wo sie erzählt, was sie nicht mehr aufschreiben mag. Also, Schreiben war immer ein Kampf für sie und dazu noch ein Ausschnitt aus einem satirischen Text, woran Eltern erkennen können, dass ihr Kind ein Autor wird. Und der Text heißt »Schreiben, eine lebenslängliche Strafe«.
Ihr Kind ist ein Autor, wenn von den folgenden Sätzen wenigstens einer zutrifft. Es empfiehlt sich, ehrlich zu antworten, ganz gleich, wie Sie mogeln. Es ändert nichts an der bitteren Realität. Erstens, vor der Geburt. A. Die morgendliche Übelkeit meldet sich in der Nacht, weil der Fötus es zu anstrengend findet, tagsüber zu arbeiten. B. Sie entwickeln eine Gier nach Auftragsdiensten und Sekretärinnen. C. Wenn Ihr Geburtshelfer beim Aufsetzen des Stethoskops aus dem Bauch Ausreden hört. Zweitens, Geburt. A. Das Baby kommt mindestens 3 Wochen zu spät, weil es kein Ende finden konnte. B. Die Wehen dauern 27 Stunden, weil das Kind alles bis zur letzten Minute aufgeschoben hat und unangemessen lange dafür brauchte, seine Zehen interessanter wachsen zu lassen.
Und so geht das dann hier munter weiter. Und ich finde es so witzig, aber es zeigt eben auch ihr ganzes Leiden. Hier aber können wir wirklich ihr großes Können, ihren satirischen Witz und den eleganten Schreibstil erleben. Einen Schreibstil, der natürlich auch sehr gut übersetzt sein muss. Und das ist hier großartig gelungen durch Sabine Hedinger und Willi Winkler.
Und kraftvoll und mit Leichtigkeit zugleich interpretiert von Mechthild Crossmann. Jetzt haben wir es hier mit einer langen Ansammlung von kurzen Texten zu tun. Lang heißt, es ist eine Hörzeit von über 8,5 Stunden. Ist das irgendwie gegliedert? Findet man sich da zurecht?
Ja, das ist das Problem dieses Hörbuchs, dass es ja nur als Download gibt. Und da findet man dann keine Zwischenüberschriften. Und ich kann ja verstehen, dass immer mehr Hörbücher nur als Download erscheinen. Die Technik geht einfach in diese Richtung, aber ich finde, dass sich die Hörverlage da eben ein bisschen was überlegen müssen, wie sie die Sprachaufnahmen dennoch gliedern können und einem verständlicher machen können, gerade bei so einer Ansammlung von vielen kurzen Texten. Das ist ein kleiner Mangel. Ansonsten habe ich aber ein großes Vergnügen gehabt mit dieser sehr schönen Lesung. Es sind sehr witzige Texte aus New York und dem Rest der Welt der 70er Jahre.
Und trotzdem wichtig, glaube ich, dass dieser Mangel zumindest erkannt und dann auch bald behoben wird.
Ich bitte darum.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Kawek. Wir sprachen über Fran Lebowitz, New York und der Rest der Welt, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Sabine Hedinger und Willi Winkler, gelesen von Mechthild Grossmann, nur als Download erhältlich, 8,5 Stunden Hörzeit, zum Preis von knapp 21 Euro beim Argon Verlag erschienen. In der Hörbuchzeit sind wir jetzt wieder bei unserer Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch angekommen. Das heutige ist für Kinder im Grundschulalter, geschrieben von Sabine Bohlmann. Es heißt »Und plötzlich war Frau Honig da«. Mitte 50 ist Sabine Bohlmann heute. Sie hat reichlich Erfahrung als Schauspielerin, als Synchronsprecherin und eben auch als Autorin, die bereits viele Bücher und CDs für Kinder verfasst hat. Dorothee Meyer-Kawek, infolgedessen tritt Sabine Bohlmann als Autorin auf und auch als Interpretin. Eine Doppelbegabung also.
Ja, unbedingt. Sowohl die Geschichte als auch die Interpretation haben es mir wirklich angetan. Die Geschichte erinnert so ein bisschen an Mary Poppins. Und man spürt dann auch, welch große Freude Sabine Bohlmann als Vorleserin hat. Sie schlüpft wunderbar in alle Rollen, kann Kinder ebenso gut interpretieren wie die resolute, aber auch sehr freundliche Frau Honig.
Und die Frau Honig, das ist dann wohl eine Zuckersüße.
Ja, Frau Honig liebt Bienen, sie liebt auch alle Gelbschattierungen an ihren Kleidern und sie liebt eben Honig, den sie bei allen Gelegenheiten anwendet, mit Milch als Schlaftrunk, als Haarspülung, als Gesichtsmaske auf Wunden. Ist ja bekannt, dass das antibakteriell ist. Und im Booklet sind dann auch ein paar Honigrezepte aufgeführt.
Der Titel, und plötzlich war Frau Honig da, wo ist sie denn so plötzlich hergekommen?
Woher weiß man nicht, das erfährt man nicht, aber sie kommt zur Familie Sommerfeld bzw. zur Halbfamilie, denn die Mutter ist gestorben. Julius Sommerfeld lebt jetzt mit 4 Kindern allein da und ja, eines Tages klingelt es einfach an der Tür und dazu hören wir einen Ausschnitt.
Julius Sommerfeld öffnete die Tür. Davor stand eine zierliche Gestalt, etwa 1,67 Meter groß, vielleicht auch 1,68 Meter. Julius Sommerfeld wollte sich nicht so genau festlegen, da er nicht wusste, ob die braunen Gummistiefel vielleicht über einen klitzekleinen Absatz verfügten. Was er sicher wusste, war, dass es sich um eine Frau handelte. Gelber Mantel, unter dem eine schwarz-gelb geringelte Strumpfhose hervorguckte, die kurz darunter in den Gummistiefeln verschwand. Auf dem Kopf trug sie einen Hut, wo auch sonst. In der einen Hand einen alten Lederkoffer, über der Schulter eine größere Tasche und in der anderen Hand einen, ja, wie sollte man das beschreiben, einen Korb? Einen Korb ohne Henkel und ohne Öffnung. Nein, so ganz stimmte das nicht. Es befand sich ein streichholzschachtelgroßes Loch an der Vorderseite. Die Frau stellte Korb und Koffer ab, streckte Julius Sommerfeld die Hand entgegen und sagte: »Honig, Elsa Honig, die VFFDA-UDKW schickt mich.« In diesem Moment flog eine Biene einmal um Frau Honigs Kopf herum und setzte sich dann gemütlich auf die Plastikanemone auf ihrem Hut. Dort blieb sie sitzen. Herr Sommerfeld, der mit seinem Blick der Biene gefolgt war, reagierte nicht. Und Frau Honig wiederholte, diesmal etwas langsamer und deutlicher, als hätte sie es mit einem Schwerhörigen zu tun. »Die VFFDA-UDKW schickt mich!«
»Die wer?« stotterte Julius Sommerfeld.
Frau Honig seufzte. »VFFDA-UDKW, die Vermittlungsstelle für Familien, denen alles über den Kopf wächst.«
»Und was wollen Sie?«
»Ich bin Ihr neues Kindermädchen.«
Julius Sommerfeld bestreitet, eines verlangt zu haben, und er bestreitet auch, eines zu brauchen. Ihm wachse gar nichts über den Kopf, aber das stimmt nicht so ganz.
Frau Honig musterte Julius Sommerfeld von oben bis unten, bis dieser selbst an sich heruntersah. Er war über und über mit Tomatensoße bekleckert. Wieder einmal hatte er den Deckel für den Topf vergessen und die Tomatensoße war wieder einmal förmlich explodiert. Aus dem Haus hörte man laute Musik und zwei schreiende Kinderstimmen. Die eine schrie: »Warum geht das Internet nicht, Papa?« Und die andere: »Nie kann man hier seine Ruhe haben!« Dann knallten zwei Türen und hinter Julius Sommerfeld erschien ein kleiner Junge. Rote Hose, Superman-T-Shirt und Brille auf der Nase.
»Papa, ich hab so Hunger, dass ich gleich platze. Wann gibt es endlich was zu essen?«
In der Diele lagen kreuz und quer Spielsachen, Schuhe, Taschen und Jacken übereinander.
Tja, in Wahrheit ist Julius Sommerfeld so überfordert, dass er Frau Honig überhaupt nichts entgegensetzen kann. Und so zieht sie ein ins Gästezimmer unterm Dach, eigentlich eine Rumpelkammer, die sie aber im Nu in ein sehr gemütliches Zimmer verwandelt. Und nicht nur hier bringt sie Ordnung rein, auch in das Leben dieser Halbfamilie.
Sie verwandelt es in ein gemütliches Zimmer. Kommt auch ein bisschen was Magisches nun mit hinein?
Ja, es ist so eine schöne Mischung aus ein bisschen Magie und schöner Pädagogik. Und zwar einer Pädagogik, die sie nicht nur bei den vier Kindern einsetzt, also dem kleinen Hugo, der etwas älteren Betty und den Ältesten, den 12-jährigen Zwillingen Theo und Camille, sondern auch beim Vater.
Und wie macht sie das?
Ja, für alle Kinder findet sie so die richtige Art des Umgangs. Also für Hugo findet sie beispielsweise ein Ritual, damit er sich aufs Zähneputzen am Abend freut. Sie bringt Betty dann bei, dass sie vielleicht doch nicht das Schusselchen ist, als dass sie so oft bezeichnet wird, bis sie es selbst dann geglaubt hat. Sie hilft Camille bei Liebeskummer und Theo bringt sie dazu, auch mal was anderes zu sehen als seine Computerspiele. Also mit anderen Worten, sie bringt Ordnung ins Chaos der Familie und dies couragiert, aber mit sehr viel Freundlichkeit und Herzensgüte.
Dann bleibt noch der Vater.
Genau, und das ist die härteste Nuss. Er scheint aufgrund seiner Arbeit fast vergessen zu haben, dass er Kinder hat. Er spricht schon am Frühstückstisch nicht mit ihnen, sondern checkt lieber seine Mails. Er weiß beispielsweise gar nicht, dass Betty ein großes Schulprojekt vor sich hat, wo sie einen Vortrag halten muss und so weiter und so fort.
Also eine kunterbunte Familiengeschichte, in der viele kleine Begebenheiten erzählt werden. Sie haben sehr viel Sympathie für dieses Hörbuch.
Ja, so ist es. Ich mag die Fantasie von Sabine Bohlmann und sie erzählt von vielen Dingen, die sich Kinder auch wünschen. Also schon allein diese Geschichte mit dieser Rumpelkammer, die sie in einen wunderschönen Raum verwandelt, in dem man sich richtig wohlfühlt, auch mit so einem Austritt aufs Dach, das sie in einen blühenden Minigarten verwandelt. Und sie hat dann noch viele andere sehr witzige Ideen, aber sie erzählt eben auch von den für Kinder wichtigen Ritualen, also gemeinsam essen, am Tisch miteinander reden und lachen, gemeinsame Ausflüge machen. Also mit dieser Frau Honig macht sogar der Gang ins Museum Spaß. Und sie spricht damit die Sehnsucht an, sich in einer Familie aufgehoben zu fühlen. Es ist also eine wirklich schöne Wohlfühlgeschichte, sehr liebevoll und variantenreich von der Autorin selbst gelesen. Sehr schön für Achtjährige, aber auch schon für Jüngere.
Dorothee Meyer-Kawey, danke schön. Sie sprachen über Sabine Bullmann und plötzlich war Frau Honig da. Eine Autorinnenlesung ist das. 3 CDs, knapp über 3 Stunden Hörzeit zum Preis für 13 Euro bei Hörbuch Hamburg Silberfisch erschienen. Die Altersempfehlung hier ab 8 Jahre. Das Hörbuch kam im Mai übrigens auf den 2. Platz der Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche. Und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.